WDR 3 Podcast. Buchrezension.
Der 60-jährige Patrick de Ville ist ein Romancier der Oberliga im zeitgenössischen Frankreich. Mit seinem neuen Werk Viva präsentiert er ein postmodernes Glanzstück. De Villes Erzählverfahren ist originell. Er hat Unmengen fiktionaler und biografischer Literatur gesichtet, alles übrigens im Anhang dokumentiert. Im Mittelpunkt des Konstrukts steht das Mexiko der 30er und frühen 40er Jahre. Die Wege zahlloser europäischer Intellektueller kreuzen sich hier. De Ville stellt aus dem Recherchematerial eine Art Puzzle zusammen, oder besser, er schiebt Erzählplatten ineinander, spinnt Fäden und konstruiert einen Erzählapparat wie eine automatische Puppe, die von selbst läuft. Denn er stellt doch gleichzeitig etwas Neues, Eigenes her. Ein Erzählkontinuum, halb Doku-Fiction, halb Autofiktion. Der Leser verliert schnell die Kontrolle, muss sich dem Ruder des Autors anvertrauen. Der weiß genau, wo es lang geht. Die französischen Dichter Artaud und Breton tauchen auf. Ebenso der Dichter und Boxer Arthur Craven. Die legendäre Fotografin Tina Modotti oder B. Traven, der mysteriöse Autor des Totenschiffs. Vor allem sind da Leo Trotzki, der russische Revolutionär, und Malcolm Lowry, der Romancier. Trotzki ist von dem berühmten Malerpaar Frida Kahlo und Diego Rivera in ihr Haus aufgenommen worden. Er müsste Rivera dankbar sein, der all seinen Einfluss geltend gemacht hat, um ihn zu retten. Das ist er auch. Nur leider hat er sich gleichzeitig in dessen Frau, die schillernde Frida Kahlo, verliebt, die ihn aus ihren dunkel leuchtenden Augen anschaut. Dann erblickt er im Plätschern des Hofbrunnens die imaginäre Silhouette von Larissa Reisner, für die er 20 Jahre zuvor Gefühle hegte.
Nach 3 Wochen auf See ist Trotzki etwas orientierungslos. Vor dem Bahnhof umringt eine Menschenmenge den Verbannten. Er sitzt im Hof des Hauses mit Frida Kahlo, seiner Frau Natalia, zwischen Kakteen, Bougainvilleen und Orangenbäumen. Im Wasser sieht er das breite Lächeln der Nixe Larissa Reisner, der Gefährtin aus Revolutionszeiten, die einstige Athene der Revolution, die mittlerweile schon an Typhus verstorben war.
De Villes Erzähler flicht Rückblenden und Zeitebenen ineinander. Aber spärlich. Manchmal ist es nur hin und wieder ein andersfarbiger Faden. Der Romancier Malcolm Lowry droht in Fluten von Mezcal-Schnaps zu ersaufen, aber er kämpft sich erfolgreich durch seine Albträume, beharrend auf dem Willen zum Leben, zu seiner Liebe, zu seinem Werk. Er hält durch. Er vollendet Unter dem Vulkan einen der großen Romane des 20. Jahrhunderts, recht verkannt und vergessen. Auch das ein nicht zu unterschätzendes Verdienst de Villes, an Lowry zu erinnern. Ein zweiter Haupterzählort wird zwischenzeitlich Russland, auf verschiedenen Zeitebenen. Das Autor-Ich selbst sitzt in der transsibirischen Eisenbahn und betrachtet die Landschaft. Durch hunderte von Kilometern nur Birkenwälder, dann gebückte Bäuerinnen vor Höfen mit hellblauen Dächern. Gleichzeitig liest das Autor-Ich während seiner Reise Tolstoi und zitiert ihn. Die Landschaft im zitierten Text kehrt wieder in der draußen vor dem Zugfenster vorbeigleitenden. Nach dem postmodernen Motto »Weniger wäre langweilig« tanzt de Ville wie ein Derwisch mit den Handlungsfäden durch die Erzählmodi. Die Frauen spielen eine wichtige Rolle, so die legendäre Fotografin Tina Modotti.
Zu den Verirrten zählt auch die Modotti. Die irrende Passionata, die schöne Tina mit dem langen schwarzen Haar. Sie ist in Udine, im Friaul, geboren. Der Rauch nach dem Magnesiumblitz verfliegt schnell. Das war das Leben der Heiligen, der Verräterin.
Wunderbar ist, wie de Ville für die französische Literaturgeschichte Antonin Artaud gegen André Breton ausspielt. Breton, eine der großen Persönlichkeiten, blieb letztlich vor allem als monomanischer Diktator innerhalb der Surrealistengruppe in Erinnerung. Alle potenziellen Konkurrenten drängte er aus dem Zirkel hinaus. Artaud ist aus heutiger Sicht die interessantere Figur. Trotz seines tragischen Schicksals, er endete für Jahrzehnte in der Psychiatrie, gehört er vor allem mit seiner frühen Lyrik und dem Konzept des Theaters der Grausamkeit zu den Grenzgängern der Moderne, welche der Literatur neue Räume eröffneten. Dieses Buch fordert seine Leser. Es ist auch unterhaltsam. Aber man kann es nicht einfach aus der Hand legen. Im besten Fall greift man gleich als nächstes zur Autobiografie Trotzkis oder zu Lowrys Roman Unter dem Vulkan.